dem einfach einen Platz suchen. Wir fangen an. Hallo, ich freue mich, Sie zu sehen. Wir machen direkt weiter in Kapitel 8, da wo wir aufgehört haben am Dienstag. Es geht um Polynomringe. Warum das ganze Thema so heißt, haben wir vielleicht jetzt noch nicht verstanden. Das macht nichts. Ich verspreche, wir kommen dahin. Erstmal haben wir angefangen, uns Folgen in Ringen anzugucken. Wir fangen also mit einem Ring R an. Der hat Verknüpfung, Plus und Mal. Wir wissen, was im Ring so los ist. Und dann haben wir die Menge F von R definiert für diesen Ring R. Die besteht aus allen unendlichen Folgen, die mit natürlichen Zahlen und Null so durchindiziert sind, mit Elementen aus R jeweils. Und die einzige Vorgabe ist, dass nur endlich viele Folgeglieder von Null verschieden sein dürfen. Und dann haben wir uns überlegt, wie man die verknüpfen kann. Wir haben da einmal so eine Kringeladdition, die komponentenweise funktioniert. Und wir haben eine Kringelmultiplikation, die so ein bisschen interessant ist. Da haben wir letztes Mal Beispiele gesehen und haben uns dann klar gemacht, am Ende der letzten Vorlesung, dass diese Menge f von r dann selbst wieder ein Ring wird, und zwar mit diesen Verknüpfungen Kringel, Plus und Kringel. Da haben wir also nachgewiesen, dass es abgeschlossen ist unter diesen Operationen. Das sind also wirklich Verknüpfungen. Wir haben uns verschiedene Rechenregeln angeguckt. Insbesondere haben wir gesehen, dass das eine Abelsche Gruppe ist, weil ja R mit Plus eine Abelsche Gruppe ist. Und jetzt gibt es bei Ringen ja immer noch diese zweite Verknüpfung. Und man nennt Ringe kommutativ genau dann, wenn sie bezüglich der zweiten Verknüpfung, die wir meistens Multiplikation nennen, auch das Kommutativgesetz erfüllen. Und da haben wir uns überlegt, naja, wenn der Ursprungsring R kommutativ ist, dann ist auch dieser Folgenring F von R kommutativ. Und wir haben uns für den Fall, dass R ein 1-Element hat, ein 1-Element gebastelt für den Folgenring. Das ist bisher passiert. Jetzt machen wir weiter und überlegen uns, wie man die Elemente des Ringes sozusagen da wiederfinden kann. Dann überlegen wir uns ein paar andere Schreibweisen, finden ein besonderes Element und dann plötzlich kriegen wir Dinger, die aussehen wie Polynome. Aber bevor wir das machen, möchte ich gucken, ob Sie noch Fragen haben zu dem, was bisher geschah. Ob Sie irgendwelche Beispiele brauchen oder so. Ja?
Wenn Sie noch mal kurz erklären, wie das mit der Multiplikation war. Also vielleicht noch mal ein kleines Beispiel. Oder?
Ja, noch mal zur Erinnerung. Genau, mache ich total gerne. Brauchen wir dann auch gleich wieder, deswegen ist gut, dass Sie fragen. Ich gehe mal an die andere Tafel und wir machen noch mal ein kleines Beispiel für Kringel. Okay. Also Beispiele, die wichtig für uns sind, sind häufig die, bei denen ein Teil irgendwie interessant ist und bei einem steht zum Beispiel nur irgendwo eine 1 oder so. Das werden wir uns zum Beispiel später angucken, sowas wie 0R, 1R, 0R und so weiter. Jetzt kommen lauter Nullen. Ach, was war konkret? Der Ring R ist mein Set, weil das ganz schön ist. Dann haben wir einfach 0, 1, 0 und so weiter. Ringe. Ich mache dasselbe Element. Ich verkringle das mal mit sich selbst und wir gucken, was passiert. 0, 1, 0 und so weiter. Ja, was ist denn da los? Die Multiplikation funktioniert ja so, dass man bei jedem Index immer guckt, wie man den Index als Summe kombinieren kann aus den Indizes der anderen. Und an erster Stelle ist immer der Index 0. Den kriege ich nur als 0 plus 0. Also schaue ich hier an die 0. Stelle und hier auch. 0 mal 0 im Ring Z ist 0, also steht da eine 0. Jetzt rechnen wir weiter an der nächsten Stelle, das ist die erste. Da kombiniere ich die Indizes so, dass 1 rauskommt, also 0 plus 1 oder 1 plus 0. Und wenn ich das mache, dann habe ich hier 0. Stelle, also 0 und die erste Stelle, also 1. 0 mal 1 ist aber 0, also 0 plus erste Stelle hier, 0. Stelle da, 1 mal 0 ist auch 0. Und jetzt sehen wir schon, dass das später auch wieder alles 0 wird. Die einzige interessante Stelle, das können wir jetzt durch die Gucken schon sehen, ist die zweite. Denn bei der zweiten Stelle habe ich ja die Möglichkeiten für den Index 2 plus 0, 1 plus 1 und 0 plus 2. Und bei 1 plus 1 passiert zum ersten Mal wirklich was. Da ist nämlich 1 mal 1 das, was rauskommt, also 1. Danach wird wieder alles 0. So. Und weil wir es später brauchen, super, als hätten wir es abgesprochen. Weil wir es später brauchen, multipliziere ich jetzt dieses Element, das da rausgekommen ist, nochmal mit dem gleichen von vorher. Wir rechnen jetzt also weiter. 0, 0, 1, 0, das ist das, was gerade rausgekommen ist. Kringel. Nochmal das ursprüngliche, mit dem wir angefangen haben. 0, 1, 0 und so weiter. Einfach nur, weil ich mit Ihnen diesen Effekt beobachten möchte, zusammen, der da jetzt auftritt und den Sie hoffentlich nach zwei Rechnungen schon sehen. Was ist hier nämlich los? Da haben wir auch wieder nur davon 1 und 0, das heißt, die meiste Zeit wird alles 0. In der 0. Stelle 0 und 0, 0, 0, in der ersten Stelle auch, weil die ersten bei mir 0 sind. Und das heißt, egal wo ich die hier kombiniere, kommt da auch mal 0 raus. Die zweite Stelle ist vielleicht interessant. Mal gucken. 0 und 2, nee, das ergibt nichts. 1 und 1, leider auch nicht. 2 und 0, leider auch nicht. Leider auch interessant. Aber die dritte Stelle ist anders. Da habe ich 4 mögliche Summanden. Die meisten davon wären 0, aber einer überlebt. Wenn ich nämlich hier die zweite Stelle nehme und hier die erste. 2 plus 1 ist 3, das heißt, das ergibt hier den richtigen Index. Und einmal 1 ist 1. Danach ist alles 0. Seht ihr, was passiert? Jedes Mal, wenn ich das Element wieder mit 0, 1, 0, 0, 0 und so weiter multipliziere, mit dem Mehl, rutscht die 1 eine Stelle weit. So, das haben wir jetzt gesehen. Kann man gleichzeitig nochmal wiederholen, wie die Multiplikation funktioniert. Merken uns das für in, ich weiß nicht, 10 Minuten oder 15. Hat Ihnen das geholfen?
Ja, danke.
Super, mir auch. Danke. Dann kommen wir jetzt zu Lemma 8.2, indem wir uns um Folgendes kümmern. Ich habe jetzt geschrieben, wir können R als Teilring von R von R auffassen. Und damit meine ich, einfach weil wir über Teilringe nicht wirklich gesprochen haben ausführlich, damit meine ich, dass es in R von R eine Teilstruktur gibt, eine Teilmenge, die aussieht wie R, im Sinne von, man kann die von R eigentlich nicht unterscheiden, und die ist selber auch ein Ring mit den gleichen Verknüpfungen. Und einfach nur, damit Sie für sich veranschaulichen können, was generell mit Teilringen gemeint ist, möchte ich das nochmal kurz erklären. Stellen Sie sich die Menge der reellen Zahlen vor, das ist Körper, insbesondere ein Ring. Jeder Körper ist ja auch ein Ring. Da drin haben wir jetzt als Teilmenge die Menge der ganzen Zahlen und die bildet mit der gleichen Addition und der gleichen Multiplikation ein Ring. Und dann würden wir sagen, das ist ein Teilring vom Ring, ja, der reellen Zahlen. So, Teilring ist also einfach nur eine Teilmenge, die selber ein Ring ist, mit den gleichen Verknüpfungen. Kann man dann wieder so Kriterien machen, bla bla bla. Mehr dazu in der Algebra, also in einem halben Jahr ungefähr. Ich freue mich auf die Algebra. Und was ich jetzt hier zeigen möchte in Lemma 8.2 ist, dass man jedes Element von R so in diesen Folgenring hinein abbilden kann, dass dadurch quasi eine Kopie des Rings R entsteht. Also eine Teilstruktur, die genauso aussieht und sich bei der Verknüpfung genauso verhält. Und hier ist es einmal ordentlich ausformuliert. Wir haben die Voraussetzung wie immer. Dann haben wir eine Abbildung Phi gegeben und Phi funktioniert so, dass man jedes Ringelement abbildet auf eine speziell vorgegebene Folge, bei der nämlich einfach dieses Ringelement am Anfang steht, als nullter Eintrag, und danach kommt nur noch die Null des Rings. Auf die Art und Weise erstellen wir quasi eine Kopie des Rings R. Und dass das in diesem Folgenring liegt und dass das alles schöne Folgen sind und schöne Elemente dieses Rings, das sehen wir hoffentlich alle sofort. Die Frage ist nur, warum ist das jetzt eine schöne Abbildung, die die Struktur erhält? Warum ist das jetzt tatsächlich eine Kopie von R und auch eine Kopie, die sich mit den Verknüpfungen dann genauso verhält wie der ursprüngliche Ring? Denn später möchte ich das benutzen, um zu sagen, wir behandeln die gar nicht mehr getrennt, sondern wir behandeln diese Kopie des Ringes R so, als wäre das R selber und sagen dann immer, R ist eine Teilmenge von dieser komischen Folgenmenge. Das vereinfacht die Notation, da müssen wir nicht jedes Mal zwischen den Elementen des Ringes und diesen Folgen, die diese einzelnen Einträge am Anfang haben, unterscheiden. Das macht die Rechnung leichter. Jetzt haben wir die Konstruktion gesehen, hier steht die Behauptung, Phi ist ein Ringhomomorphismus, verträgt sich also mit diesen beiden Verknüpfungen, die wir da haben, ist auch so ein Injektiv. Und das heißt, genau das, was ich gesagt habe, nämlich, dass wir eine Kopie des Rings R innerhalb von R von R finden. Und da schauen wir uns jetzt an als nächstes. Ich habe auch schon wiederholt, was wir zeigen müssen. Also injektiv, klar. Jedes Element im Zielbereich hat höchstens ein Orbit. Ringhomomorphismus heißt, wir vertragen uns mit den beiden Verknüpfungen. Also Plus und Kringel, Plus und Mal und Kringel. Okay, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Nehmen wir also zwei Ringelemente her. Und jetzt kommt die Verträglichkeit. Ich glaube, dass mir das im Workshop fehlt und ganz oft passiert ist, dass ich da so stand und gequatscht habe und dann gar nicht das Richtige zu sehen war oder ich nicht zu sehen war oder was auch immer. Das tat mir total leid. Die Abbildungsvorschrift sagt, dass wir jetzt die Folge bilden, bei der das Element, was hier in Klammern steht, als erster, als Nullter, Eintrag da steht und danach noch was drin. Also A plus B. Und dann kommt nur noch nach Null. Und jetzt gucken wir da einmal drauf. Die Kringeladdition funktioniert ja so, dass man das komponentenweise macht. Da sehe ich in die ersten die Wicken. Vielen Dank. Das heißt also, dass ich das jetzt auseinanderziehen kann. Einmal habe ich die Folge, wo am Anfang nur A steht und dann einmal die, wo am Anfang nur B steht. Und dann verkringelt plus rechne ich. Naja, und hier vorne haben wir einfach das Bild von A unter Phi stehen und hier das Bild von B unter Phi. Und wir haben gerade schon gesehen in dem Beispiel, und da habe ich das nur für Z gemacht, aber man kann ja das Prinzip sehen und kann dann sehen, dass in dem Moment, wo der Ring, mit dem wir arbeiten, ein 1-Element hat, man dieses Element so bauen kann und dass dann, wenn man das Element mit sich selbst verkringelt, das 1-Element quasi immer einen Platz weiter rutscht. Wir haben also jetzt gesehen, wenn man das so definiert, x ist 0 des Rings, 1 des Rings, 0 des Rings und so weiter. X Quadrat, was ich als Abkürzung nehme für x Kringel x, ist dann 0 des Rings, 0 des Rings, 1 des Rings, 0 des Rings und so weiter. Da steht es an der zweiten Stelle und so fort. Man kann sich also merken, der Exponent am x, also die Anzahl, wie oft ich das mit sich selbst verkringle, gibt an welcher Stelle die einzige 1 steht und ansonsten haben wir immer nur 0. So, diese Rechenregeln haben wir jetzt schon, die haben wir da gerade im Beispiel gesehen, deswegen werde ich die dann gleich nur kurz hinschreiben und nicht ausführlich erklären. Und der Witz ist eigentlich dieses Lemma. Lemma 8.3 sagt nämlich, dass man, Folgen aus dem Ring f von r schreiben kann auf eine Art und Weise, die aussieht wie ein Polynom, so wie wir das kennen. Wenn man die ganzen Kringel sich wegdenkt und da einfachere Verknüpfungssymbole stehen hat, dann sieht das wirklich genauso aus wie so ein handelsübliches Polynom. Und das ist die Begründung für den Titel dieses Kapitels. Was für Fragen haben Sie, bevor wir jetzt Lemma 8.3 beweisen? Dann bleibe ich da drüben an der Tafel, weil da Platz ist. Und wieder habe ich gequatscht, aber man muss mich ja nicht sehen. So, da ist die rechte Tafel, da gehe ich hin. Für den Beweis von Lemma 8.3. Für wen ist es nicht in Ordnung, dass ich gerade gesagt habe, wir haben das mit dem x und mit dem Rechnen da gerade schon gesehen, deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal ausführlich mit den Potenzen von x? Für jemanden? Ist für alle, die hier sind, zumindest in Ordnung. Okay, gut. Dann kürzt es den Beweis ein kleines bisschen ab. Und ich habe schon erklärt, dass wenn da ein Exponent dran steht an x, dass ich dann meine, dass ich abkürze, dass ich das mit sich selbst verkringle. Das möchte ich vielleicht noch als Ergänzung, als Bemerkung hinschreiben. Bemerkung ist k aus der 0, so aus x und k, eine Abkürzung für x verkringelt mit sich selbst, k mal. Die Konvention ist, wenn k gleich 0 ist, dann verkringel ich da halt gar nichts. Das heißt, das, was da rauskommt, ist dann das Einzelelement. Und wie das aussieht, wissen wir, das ist nicht x. Wenn da oben eine 1 dran steht, ist es x. Na gut, und dann kann man halt so weiter multiplizieren. Dann haben wir das schon. Und jetzt können wir, so ist das, eine Abkürzung für das. Und wir halten fest, das kann ich jetzt vielleicht auch allgemein beschreiben, x hoch k ist die Folge, bei der, ja, das kann ich nicht so richtig gut hinschreiben, bei der man genau eine 0 hat, und zwar an der Stelle k. Wenn also k gleich 0 ist, dann steht die 1 ganz vorne und so weiter. Jetzt muss ich Ihnen nur noch zeigen, was passiert, wenn ich mir so einzelne Terme aus diesem langen Ausdruck angucke. Der Ausdruck, der uns eigentlich interessiert, ist ja a0 hoch phi Kringel plus a1 hoch phi Kringel x und so weiter. Und da schauen wir uns jetzt die einzelnen Bestandteile an. Ich beginne mit a0 hoch phi. Wir sehen also jetzt das. A0 hoch Phi, der erste Teil. Was ist da los? Na, wir bilden doch einfach nur mit Phi ab. Phi ist noch die gleiche Abbildung von vorher. Das heißt, die Folge, die rauskommt, sieht so aus, dass wir am Anfang A0 stehen haben und danach dann lauter Nullen des Rings. Gleich A0, 0 des Rings, weiter, lauter 0. Jetzt gucken wir den nächsten Term an. A1 Phi Kringel X. Das ist ein bisschen interessanter. Jetzt üben wir noch eine Multiplikation, das ist auch gut, kann man nicht oft genug machen. Das erste Ding ist einfach das Bild von A1 und der Phi, das heißt, ich schreibe A1 an die erste Stelle, dann kommt auch 0, bla bla bla. Jetzt verkringle ich das mit x. Und zur Erinnerung, x sah so aus, dass wir mit 0 anfangen, dann kommt 1 und dann haben wir nach 0. gesehen, dass die Kriegernotifikation mit diesem Ding hier bewirkt, dass das, was da steht, quasi einen Platz weiter rutscht. Jetzt gucken wir nochmal, ob das hier auch so ist. Also nochmal ganz ordentlich und ganz langsam. Nullte Stelle. Wir kombinieren die Nullte und die Nullte. A1 mal 0 des Rings ist leider 0, da passiert nichts Spannendes. Erste Stelle, da haben wir zwei Summanden. Nullter hier und erste hier. Ah, interessant. A1 mal die 1 des Ringes. Die 1 des Ringes wirft bei der Multiplikation Sachen auf sich selber. Also steht da A1. Dann haben wir aber noch einen Term, nämlich hier den ersten mal hier den Nullten. Da passiert nichts. Also bleibt hier A1 stehen. Es ist also tatsächlich A1 von der Nullten auf die erste Stelle gerutscht. Bisher. Mal gucken, was noch passiert. Zweite Stelle. Nullte und zweite ergibt 0. Erste und erste ergibt auch 0. Zweite hier, das steht schon gar nicht mehr, ist auch eine 0. Und Nullte hier ergibt also auch 0. Das heißt, da passiert nichts. Und genauso geht es weiter. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, das Prinzip verstanden. Bei den ganzen anderen ist es dann auch so, dass man immer erst das erste Ding nimmt, bildet mit viel ab, kriegt also hier so einen Kandidaten. Und dann gibt die Potenz von x an die wievielte Stelle des Rutsch bei der Kriegermultiplikation. Und so entstehen die Folge, diese einzelnen Folgebestandteile. Da schreibe ich jetzt noch zwei hin. Das ist mein Angebot an Sie, wir können verhandeln. Mein Angebot ist, ich schreibe a2 hin und dann an. Genau, an ist ja jetzt.
Und danach nur noch
diese Einzelbestandteile auszurechnen, sonst ist nichts passiert. So, bitte einmal gucken, ob Sie einverstanden sind, ob ich irgendwelche Indizes vergessen habe oder falsch hingeschrieben habe. Ja, sieht aus wie ein Polynom. Wenn man jetzt statt Kringel plus plus schreibt und statt Kringel mal, dann ist es wirklich genau das. Ja, und die Fies müssen wir noch weglassen. Aber dann sieht es wirklich genauso aus, wie wir das kennen. Einen kleinen Unterschied gibt es vielleicht noch zu den Konventionen, die wir sonst haben. Nämlich, dass wir bei 0 anfangen. Also mit dem, was bei einem Polynom das Absolutglied wäre. Und dann gehen wir so hoch und ganz am Ende steht dann das mit den höchsten Exponenten bei x. Das ist zumindest für mich ungewohnt. Wenn ich Polynome hinschreibe, mache ich es mal genau andersrum. Ich fange immer mit den größten Exponenten bei x an und schreibe das dann auf. Das heißt, das ändern wir gleich, in welcher Reihenfolge wir das hinschreiben. Aber erstmal müssen wir erklären, wie wir jetzt weitermachen. So, ich behaupte, dass die Konstruktion, die wir gerade gemacht haben, eine Möglichkeit für uns ist, zu erklären, was ein Polynom ist. Das ist nämlich einfach ein Element in einem solchen Folgenring. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit gefunden, das auf eine Art und Weise zu schreiben, die dem ähnelt, was wir von Polynomen kennen, zum Beispiel aus der Schule. Und jetzt vereinfachen wir das. Erstens schreiben wir jetzt nicht mehr immer diese folgenden, sondern als neue Notation nehmen wir R in eckigen Klammern x. X ist unsere Erinnerung daran, was das Element x ist. Das ist nämlich stellvertretend für diese besondere Folge mit der 1 an der ersten Stelle. Und das R steht da, weil daher die sogenannten Koeffizienten kommen, also die Einträge in den Folgen. Dann haben wir jetzt die Standardnotation für Polynomringe. Und wir können uns nochmal daran erinnern, was die Bestandteile heißen, warum die da stehen. So, das Ding heißt Polynomring über R. So macht man das einfach. Immer wenn man einen Ring hat, dann kann man darüber den Polynomring definieren. Wir haben jetzt gesehen, wie das geht. Und die Notation dafür ist Standard. Jetzt lassen wir dieses Phi weg. Das heißt, dass wir die Kopie in dem Polynomring des Koeffizientenrings mit dem Koeffizientenring selber bezeichnen. Sodass wir das Phi nicht mehr mit rumschreiben müssen. Das ist die erste Vereinfachung. Und dann sehen Sie, dass die Schreibweise aus Lemma 8.3 schon viel vertrauter aussieht. Dann lassen wir noch Kringel, Plus und Kringel weg, beziehungsweise vereinfachen sie zu Plus und Mal. Dann sieht es noch vertrauter aus. Die Dinger nennen wir Polynome. Wir nennen die Koeffizienten dann so wie halt immer, also die bezeichnen wir irgendwie mit Elementen aus dem Ring. Wir schreiben die dann später häufig so auf, dass wir mit den größten Exponenten von x anfangen. Und es gibt eine vereinfachende Schreibweise als Summe. Das, was ich da hingeschrieben habe, unten auf der Seite, also hier, ich hoffe, Sie können das sehen, wo ich mit meinem Zeiger bin. Das ist ja eine Summe, die sich in Wirklichkeit auf Kringel plus bezieht. Sieht aber aus wie unser ganz normales Summenzeichen. Und der Witz ist, dass ich jetzt schon mitdenke, dass ich ja die Notation gleich wieder vereinfachen möchte. Heißt also, dass wenn Sie jetzt in Zukunft Polynome einführen, dass Ihnen dann auch diese abkürzende Summenschreibweise zur Verfügung steht, einfach einen Platz zu sparen. Und jetzt gibt es noch ein paar weitere Bezeichnungen. So, in meinem Kopf ist es so, zumindest anfangs, immer dann, wenn ich das nochmal so durchdenke, später nicht mehr. Aber jetzt gerade ist es wieder so, dass in meinem Kopf tatsächlich so eine Verknüpfung existiert, so eine 1:1 Beziehung zwischen Polynomen, so wie ich sie kenne, also sowas wie x hoch 5 plus 1 oder so, und dieser Schreibweise mit den Folgen. In meinem Kopf existiert jetzt quasi beides gleichzeitig und für jedes Polynom sehe ich quasi als Übersetzung, wie man das dann in der Folgenschreibweise schreiben würde. Das üben wir gleich auch nochmal kurz. Das ist jetzt für den Moment so, später können wir es auch wieder vergessen. Ich finde aber wichtig, dass Sie mal gesehen haben, wie man eine saubere mathematische Konstruktion machen kann. Und was halt dieses x ist. Es gibt besondere Polynome und es gibt so ein paar Bezeichnungen im Zusammenhang mit Polynomen, die wir jetzt ein für alle mal klären und dann festhalten. Zum Beispiel gibt es ein besonderes Polynom, das wir Nullpolynom nennen. Das ist das Polynom, das zu der Folge gehört, bei der überall Null steht. So, egal was unser Ring ist, der hat immer ein Nullelement. Es gibt also immer diese Nullfolge und damit gibt es auch immer das Nullpolynom. Und als Schreibweise dafür wählen wir eine Null und schreiben unten den Polynomring dran. Denn, wie wir gesehen haben, ist das ja das Nullelement in diesem Folgenring, beziehungsweise jetzt in unserem Polynomring, so wie wir den bezeichnen. Deswegen ist das auch eine angemessene Notation, die konsistent ist mit dem, was wir sonst machen. Sonst bezeichnen wir ja auch das Nullelement in einem Ring mit Null und unten steht der Ring dran. Genauso machen wir das jetzt auch. da wir das so vereinfacht haben, dass der Ring selber im Polynomring drin liegt, stimmen das Nullelement des Rings und das Nullpolynom überein. Das wäre sonst nicht so, dann müsste man da immer noch mit der Abbildung 4 arbeiten. Das wollen wir nicht. Wir wollen es ja einfacher. So, wenn jetzt ein Polynom nicht das Nullpolynom ist, dann gibt es da ja irgendwo einen Koeffizienten, der von 0 verschieden ist. Wenn wir wieder an Folgen denken, es muss irgendwo ein Folgeglied geben, das von 0 verschieden ist. So, jetzt wähle ich hier Notation. N aus N0, das heißt später dann der Draht. A0 bis AN sind die Ringelemente, also die Folgeeinträge, also die Koeffizienten. Dann schreibe ich das Polynom hin und ich habe jetzt nochmal die Schreibweise gewählt, wo ich bei A0 anfange. Das ändert sich gleich. Jetzt können Sie sich also die Folge noch bildlich vorstellen, die dazu gehört. Die Folge dazu wäre A0, A1 und so weiter bis hin zu AN und danach nur noch 0. So, in dieser Schreibweise kann man es wirklich direkt übersetzen. AN soll jetzt nicht das Nullelement des Rings sein. Und dann nennen wir dieses AN, also quasi das letzte Folgeglied, das noch von 0 verschieden ist, das nennen wir den Leitkoeffizienten. Und das entspricht dann in der Sprache der Polynome dem, was Sie als Leitkoeffizient kennen, wenn Sie das Wort kennen jedenfalls, denke ich. Und der Leitkoeffizient gibt an, welchen Grad das Polynom hat. Denn da an der Stelle, wo der Leitkoeffizient steht, da der Exponent von x, ist der Grad des Polynoms. Das kommt als nächstes. Und dann möchte ich noch der Vollständigkeit halber sagen, dass das Nullpolynom keinen Leitkoeffizienten hat, weil da ja alle Koeffizienten 0 sind. Und der Leitkoeffizient ist nach Definition von 0 verschieden. Fast geschafft mit den Bezeichnungen. Der Grad eines Polynoms ist eine natürliche Zahl oder 0, genau dann, wenn das der entsprechende Exponent ist an x, an der Stelle, wo der Leitkoeffizient steht. Auch das werden wir noch üben. Und das heißt aber auch, wenn wir den Grad so definieren, dass wir dann für das Nullpolynom keine natürliche Zahl oder Null finden, die das erfüllt. Das heißt, dafür müssen wir den Grad irgendwie anders angeben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich sage immer minus unendlich. Damit stimmen alle Rechenregeln. Wir müssen das Nullpolynom dann nicht separat behandeln, sondern können das immer einfach mitschleppen. Und das macht vieles einfacher. Das war jetzt sehr viel Notation. Fast. Gleich von Beispielen. Normierte Polynome sind an sehr vielen Stellen sehr wichtig. Normiert heißt jetzt für uns einfach nur, der Leitkoeffizient ist die 1 des Ringes. So, damit wir diese ganze Konstruktion machen können, muss der Ring ja ein 1-Element haben, sonst gibt es ja das x gar nicht. Heißt also, um einen Polynomring zu konstruieren auf diese Art und Weise, brauchen wir einen Ring, der ein 1-Element hat. Und wenn das dann der Leitkoeffizient ist, dieses 1-Element, genau dann heißt unser Polynom normiert. Und das kennen Sie bestimmt auch. Also ich vermute, dass wenn Sie jetzt an ganzzahlige oder reelle Polynome denken, dass dann normiert für Sie auch genau ist. Ja, heißt also, dass wir jetzt wieder so die Brücke geschlagen haben zu unserer Anschauung, was wir ursprünglich mal so zu Polynomen dachten, hoffe ich, glaube ich, denke ich. Ich sehe ein paar nickende Gesichter. Ich sehe ein paar Fragezeichen. Wer möchte jetzt Fragen stellen, bevor wir beispielen?
Und zwar, also was ist jetzt der Unterschied genau zwischen Leitkoeffizient und dem Grad?
Der Leitkoeffizient ist der Koeffizient, der da steht, und der Grad ist der Exponent an x. Wenn ich zum Beispiel das Polynom habe, 5 mal x hoch 3 minus 1, dann ist der Grad 3 und der Leitkoeffizient ist 5. Ja, ist geholfen. Vielen Dank, noch mehr solche Fragen. Ruhig jetzt die ganzen Details einmal klären. Und wir üben gleich noch die Übersetzung zwischen der Folgenschreibweise und der anderen, damit wir das einmal so klar haben. Und danach werden wir sehr schnell dazu übergehen, nur noch mit der üblichen Polynomschreibweise zu arbeiten und alle Rechnungen damit zu machen. Und dann sehen Sie auch, dass die Multiplikation von Polynomen genauso funktioniert wie diese komische Kringelmultiplikation bei den Folgen. Das ist wirklich genau wie Sie. Klar. Sie können ja dann gerne gleich noch weiter fragen. Vielleicht schiebe ich ein kleines Beispiel dazwischen. Oh ja, bevor der Warnhinweis kommt. Für den Warnhinweis, da müssen wir einmal durchatmen und wirklich aufpassen. Ich glaube, 5 mal x hoch 3 und dann irgendwas von minus 1. wir könnten uns mal die Schreibweise als Folge überlegen. Das mache ich gleich auch nochmal mit einem anderen Beispiel, aber wir können das hier auch schon mal üben. Ja, überlegen Sie mal, wie machen wir das? Ja, Boscha?
Also ich würde mit kurzen Zeiten, also von hinten anfangen.
Ja, genau.
Minus
1 ist, gehört zu x hoch 0, richtig, also der 0. Eintrag, sehr gut.
Also kein x hoch 1, kein x hoch 2, also 2,0.
2,0, richtig.
Und x hoch 3, und das wäre dann wieder.
Ja, genau so muss man es machen, vielen Dank. Genau, und man fängt hinten an, weil man ja, wenn man die Folge schreibt, vorne beginnt, also mit der 0. Stelle und damit dann mit dem sogenannten absoluten Licht, und man weiß halt nicht, viel einfacher als so zu machen. Für uns, für das, was wir später vorhaben, ist diese Schreibweise dann quasi hinten beginnen, intuitiver und besser und einfacher für die Rechnung. Und dann steht halt vorne direkt das, was relevant ist für den Grad und so. Aber in der Übersetzung macht man es dann ja andersrum. Hier ist noch ein Beispiel zum Üben, wie man das andersrum macht. Theorie verstehen, ist auch hauptsächlich über Körpern, sodass also die Koeffizienten aus einem Körper kommen. Und zwar deshalb, weil wir später Matrizen und Abbildungen und lauter solches Zeug in Polynome einsetzen wollen, um Sachen auszurechnen. Und wir wollen, okay, ich sehe entsetzte Gesichter. Ja, wir setzen auch Matrizen in Polynome ein, das macht Spaß, glauben Sie mir. Aber worauf hinaus will, ist was anderes. Wir haben später Vektorraumhomomorphismen und ich habe ja schon irgendwann mal erzählt, dass wir darauf hinaus wollen, für diese Vektorraumhomomorphismen besonders schöne Abbildungsmatrizen zu finden, an denen man besonders viel, besonders schnell sehen kann. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man auf gute Basen kommt, die einem gute Matrizen liefern, in denen viele Infos leicht sichtbar sind. Eine Methode ist, ausgehend von so einem Homomorphismus ein Polynom auszurechnen. Dafür braucht man auch schon eine Abbildungsmatriz, aber irgendeine hat man ja in der Regel. Da rechnet man so ein Polynom aus, man muss also schon mal wissen, was ein Polynom ist, und dann bestimmt man Nullstellen davon, und das hilft einem dann weiter. Das heißt, wir kommen um Polynome nicht drum herum, wenn wir diese Methoden hier erarbeiten wollen. Also können wir uns ruhig kurz mit dem Thema beschäftigen, dann haben wir genug Informationen, damit es für diese Vorlesung lineare Algebra reicht. Sehr schön, und dann vertiefen wir es später in der Algebra, wenn es darauf ankommt, dass wir noch ein bisschen mehr wissen wollen. Und deswegen der Warnhinweis. Denn Polynomringe über allgemeinen Ringen sind sehr spannend und sehr interessant, aber ganz viel von dem, was wir brauchen, brauchen wir später nur für Polynome, die mit Koeffizienten aus Körpern definiert sind. Und manche Eigenschaften, die wir jetzt beweisen, stimmen auch nur dann. Die werden falsch im Allgemeinen, wenn man anstelle eines Körpers irgendeinen so ollen Ring nimmt. Sogar wenn der Ring so schön ist wie Z. Deswegen bitte nicht diese Sachen verallgemeinern und irgendwo anders einfach anwenden. In Lemma 8.4 geht es um den Grad. Rechenregeln für den Grad. Quadratformeln, wie auch immer, gibt verschiedene Abkürzungen dafür. K ist ein Körper, P und Q sind Polynome über K. Da können wir jetzt einfach an das denken, was wir so denken, wenn wir an Polynome denken. Die Koeffizienten kommen aus dem Körper K, das ist wichtig. Und dann haben wir zwei Rechenregeln für den Grad. Die erste sagt, dass wenn man die Polynome addiert, dass dann der Grad das Maximum der vorherigen Grade ist, höchstens. Er könnte sogar noch kleiner werden. Und bestimmt fallen noch Beispiele ein, wo das passiert, einfach weil sich da irgendwas wegkürzt. Die Rechenregel B ist auch für den Grad, aber diesmal geht es um das Produkt. Das ist nämlich einfach die Summe der Grade. Das ist eine super wichtige Rechenregel, die rettet uns ständig später. Und Aussage C ist, dass ein Polynom, also dass das Produkt von Polynomen das Nullpolynom ergibt, genau dann, wenn mindestens eins der beteiligten Polynome das Nullpolynom ist. Und Vorsicht, 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 genau solche Sachen sind sofort falsch, wenn die Koeffizienten nicht unbedingt aus einem Körper kommen, sondern wenn der Ring komische Eigenschaften hat, dann haben plötzlich auch Polynome komische Eigenschaften. Und dann kann man da irgendwelche Sachen hinschreiben und man multipliziert und plötzlich kommt das Nullpolynom raus, nichts Böses an. Also bitte nicht außerhalb des definierten Nutzungsbereichs verwenden, sag ich mal. Da ist ein Platz. Ich denke, ich kann Lemma 8.4 da noch beweisen und dann ist mal Zeit zu wischen. Sofort klar sind und wir da gar nichts groß beweisen müssen. Das liegt daran, dass wir den Grad des Nullpolynoms auf minus unendlich gesetzt haben. Deswegen funktionieren ja diese ganzen Rechenregeln automatisch ohne Nachdenken. Und die anderen Fälle sind ja interessant. Darf ich schreiben, dass sie sofort klar sind, wenn P oder Q das Nullpolynom sind? Darf ich das schon? Sind wir schon soweit? Wer hat Einwände? Danke für die Ehrlichkeit, dann schreibe ich es nicht. Da A und B Bitte sagen Sie sowas, das ist total wichtig. Irgendwann, wenn wir alle größer sind, dann sage ich mal öfter, dass irgendwelche Sachen klar sind. Aber jetzt möchte ich das so machen, wie Sie das brauchen. Wenn die Arbeiten nicht das Nullbinom sind, dann heißt es, dass sie Leitkoeffizienten haben. Und dann kann ich ja die Notation so wählen, dass hier das, was da vorne schon so steht und schon so aussieht, der Leitkoeffizient, der auch wirklich ist, und genauso hier. Seien dann AN der Leitkoeffizient von P und BN der Leitkoeffizient oder geschrieben von Q. Insbesondere kennen wir jetzt den Rad von hier von Q, der ist nämlich N bzw. F.
Thank you.
Sie haben jetzt schon ein Prozentstückchen genannt, nämlich dass AN und BN beide nicht Null sind, nach Voraussetzung, sind ja Leitkoeffizienten. Sehr gut, das ist das eine Prozentstückchen. Jetzt fehlt aber noch das zweite. Warum ist denn dann deren Produkt auch nicht Null? Sie waren zuerst?
Weil wir das Ganze aus Körper definiert haben und beim Körper das Ganze geht.
Genau. Kapitel 2. Ewig her, da gab es irgendwann so ein Lemma, ich bin hier bestimmt gleich die Nummer, und das war Teil C, das weiß ich noch. Da steht, dass wenn man zwei Körperelemente multipliziert, die nicht Null sind, dass dann auch wieder nicht Null rauskommt. Das ist die Nullteilerfreiheit. Also, vielen Dank, das waren die fehlenden Fotostückchen. K ist ein Körper. Und dann kommt irgendein Lemma, wo zwei Punkte vorne stehen und hinten steht C. Ergeben das Nullpolynom, genau, dann wenn mindestens eins von den beiden Null ist. Na gut. Okay, da steht genau da. Wenn P oder Q das Nullpolynom ist, dann ist auch das Produkt von den beiden das Nullpolynom. Einfach weil man ja bei dieser Multiplikationsregel dann, wenn wir wieder an die Folge denken, da überall Null stehen haben. Und bei der Kringelmultiplikation wird dann da alles zu Null. Das heißt, das kann man sofort sehen. Teil C, Teil P. Das Nullpolynom ist die Voraussetzung da hinten, die bezog sich ja auf Teil A und B. Das heißt, jetzt gucken wir nochmal neu, falls P oder Q das Nullpolynom ist, das ist erlaubt. Und jetzt ist die Frage, was passiert anders? Also wir setzen umgekehrt voraus, dass P mal Q das Nullpolynom ist. Und die Frage ist, was ist denn mit P und Q selbst los? Das Nullpolynom hat Grad minus unendlich. Und der Grad von P mal Q ist mit der Formel, die wir uns in B gerade angeschaut haben, die Summe der Grade von P und Q. Das ist also minus unendlich das gleiche wie der Grad von P mal Q. Und das ist mit Teil B der Grad von P, der Grad von P plus der Grad von Q. Welche Möglichkeiten gibt es für die Gerade von P und Q, so allgemein? Wenn das natürliche Zahlen sind oder Null, beide, dann steht auf der rechten Seite eine natürliche Zahl oder Null. Denn wir rechnen Plus, das heißt, da kommt dann auch nichts Negatives raus oder so. In dem Moment, wo P und Q beide nicht das Nullpolynom sind, haben sie beide mindestens Grad Null und dann steht auf der rechten Seite mindestens Null. Das ist aber ein bisschen schlecht, wenn auf der linken Seite minus unendlich steht. Die einzige Möglichkeit, diese minus unendlich hinzukriegen, ist, dass hier einmal mindestens auch minus unendlich. Ja, das ist einfach Teil B. So kann man es mit der Gradformel machen. Man hinschreiben mit den Koeffizienten, wie die Multiplikation aussieht und kann dann rausfinden, dadurch, dass dann ganz viel immer 0 ergeben muss als Koeffizienten, dass dann alle vorher, also bei allen vorher beteiligten Koeffizienten, bei dem einen oder bei dem anderen Polynomen, das alles 0 sein muss. Das kann man sich auch zu Fuß auswechseln, wenn man möchte. Ja, das war das, was ich da noch kommentieren wollte zu dem Lemma. Wir können dann jetzt den ersten Satz beweisen, wenn wir uns schon so weit fühlen. Satz 8.5 heißt Teilen mit Rest. Teilen mit Rest ist später in der Algebra auch so ein Thema. Jetzt machen wir das erstmal nur für Polynome und Sie kennen das unter dem Stichwort Polynomdivision, schätze ich, oder? Wer kennt das unter dem Stichwort Polynomdivision? Einige, genau. So. Und jetzt entwickeln wir das hier nochmal. Und zwar vor dem Kontext dieser ordentlichen Definition, die wir uns jetzt erarbeitet haben, mit den Rechenregeln für Polynome, mit dem, was wir wissen, kommt jetzt Division mit Rest, Polynomdivision. So, was passiert hier? Na, im Prinzip sagt uns der Satz, dass wir Polynomdivision wie in der Schule quasi machen können und dass es sinnvoll ist und dass es auch immer funktioniert. Hier steht jetzt also, wenn wir mit einem Körper K anfangen und uns da zwei Polynome aus dem Polynomring schnappen, P und Q, und wenn Q, das ist eine Bezeichnungsfrage, also wenn eins davon, ich nenne es Q, nicht das Nullpolynom ist, dass wir dann Teilen mit Rest machen können. Heißt also, ich teile durch etwas, was nicht das Nullpolynom ist, mit Rest. Vorsicht! Teilen im Sinne von Division funktioniert im Polynomring. Aber es gibt halt dieses Konzept von Teilen mit Rest, was heißt, dass ich ein Polynom als Produkt von irgendwas schreiben kann, plus gegebenenfalls noch irgendein Rest, der da rumkleckert. So, es kann also sein, dass es nicht ganz aufgeht, dass ich das nicht wirklich als Vielfaches von dem anderen gegebenen Polynom schreiben kann. Möglicherweise bleibt noch ein kleiner Rest. Und es gibt bei dem Rest eine Einschränkung, und der steht hier auch. Der Grad des Restes soll echt kleiner sein als der Grad des Polynoms, durch das wir mit Rest geteilt haben. Riesige Anführungsstriche. Wie gesagt, es ist ein Konzept, das wir in der Algebra-Vorlesung dann noch wunderschön verallgemeinern werden, für haufenweise tolle Ringe. Hier lernen wir es zum ersten Mal kennen. Sie kennen es bestimmt nicht nur für Polynome, sondern auch als Teilen mit Rest in Z oder so. Ich vermute, das haben Sie auch schon gesehen. Division mit Rest bei ganzen Zahlen. Irgendwie sowas genau. Und all dieses ganze Zeug werden wir in der Algebra-Vorlesung quasi vereinigen und das Konzept einmal ordentlich entwickeln. Hier möchte ich das folgendermaßen formulieren. Ich kann P mit Rest durch Q teilen, in dem Sinne, dass ich P schreiben kann als S mal Q plus T. S und T sind Polynome aus dem gleichen Polynomring. Über S wissen wir nichts weiter. Wir wissen nur, dass dieser Rest T einen kleineren Grad hat. Und dabei ist der Fall, dass T das Nullpolynom ist, mit eingeschlossen, denn das Nullpolynom hat ja echt kleineren Grad als alle vom Nullpolynom verschiedenen. Das heißt, das ist ein Spezialfall, das ist auch ein wichtiger, den wir später brauchen, wenn es um Nullstellen von Polynomen geht. Hey, auch wieder was Sie kennen, oder? Nullstellen von Polynomen? Gut. Ich freue mich, wenn wir ab und zu mal auf Sachen kommen hier, die Sie kennen, so oder so ähnlich. Und wir beweisen das. Wo eigentlich? Ah, da ist der Platz. Wir beweisen Satz 5. Und wir machen das mit vollständiger Notation. Zuerst gucken wir uns aber eine Fallunterscheidung an, je nachdem, ob P das Nullpolynom ist oder nicht. Denn der Witz ist, dass wenn das Nullpolynom mit Rest durch irgendwas geteilt werden soll, dass man dann einfach für die Polynome S und T das Nullpolynom hinschreiben kann und dann steht es sofort da, man muss gar nichts weiter tun. Wenn S P das Nullpolynom ist und das ist ja erlaubt, steht ja da, Q darf nicht das Nullpolynom sein, aber P schon. Das ist also ein Fall, den wir uns durchaus angucken müssen. Und falls das so ist, dann setzen wir S zu tun. So, jetzt seid ihr nicht das Problem. also der Grad ist dann eine natürliche Zahl oder 0 und ich kann so Koeffizienten hinschreiben. Ich habe einen Leitkoeffizienten, dem ich einen Namen geben kann, bla bla bla. Für Q möchte ich es auch machen. Ich möchte jetzt also genau wie vorhin bei dem Lemma davor für P und Q erstmal Notation einführen. Das mache ich wieder kurz. Seien dann also M, M, 0, A0 bis AN, glaube ich, die Leute, die zu P gehören. Mhm, genau. Und B0 bis BM, die Leute, die zu Q gehören. Schreibe ich es einmal als Summe hin, damit Sie auch das ab und zu sehen. P schreibe ich jetzt also als Summe, I gleich 0 bis N, A mal X hoch I und Q schreibe ich als Summe, I gleich 0 bis M, B, I, X hoch I. Dann sehen Sie jetzt mehrere Varianten, wie man Polynome und die Notation einführen kann. Dabei sein. So, damit jetzt nicht da künstlich irgendwelche Nullen rumlaufen, die ich nicht haben möchte, sage ich jetzt, dass AN und BN auch wirklich die Leitkoeffizienten sein sollen. Und das heißt, dass dann P Grad N hat und Q Grad N. Muss man leider machen. Das ist tatsächlich so eine kleine technische Komplikation. Bei der es Ihnen auch passieren kann, dass wenn Sie da sehr schlampig sind, dass dann da auch mal ein halber Punkt flöten geht, wenn man nicht dazu sagt, dass die Koeffizienten, die man da hinschreibt, so sind, dass da der Leitkoeffizient irgendwo dabei ist und dass man also weiß, da ist dieses eine Ding und das ist von 0 verschieden, dann kann einem das auf die Füße fallen. Spätestens dann, wenn man so wie wir gleich da so ein Körperelement hat und davon das multiplikative Inverse ausrechnen möchte. Ich glaube, wir können mit der Induktion loslegen. Und zwar machen wir Induktion über den Grad von P. Also ist das N. Induktion über N. Und da möchte ich noch ein, zwei Kommentare zu machen, weil wir nämlich im Workshop eine interessante Diskussion hatten zum Thema vollständige Induktion. Zur Erinnerung. Vollständige Induktion als Methode kann ich immer dann anwenden, wenn eine Aussage da steht, die ich zeigen soll, die für alle natürlichen Zahlen gilt oder für alle natürlichen Zahlen und auch 0 oder für alle natürlichen Zahlen ab irgendeiner Grenze, zum Beispiel 5 oder so, dann kann ich das machen. Der Induktionsanfang startet dann bei der kleinsten Zahl, für die ich irgendwas zeigen will. Und dann geht es weiter und im Induktionsschritt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das funktionieren kann. Man kann von n zu n plus 1 gehen, wenn die Variable n heißt. Man kann von n minus 1 zu n gehen, ist auch okay, hat halt manchmal das eine Vorteil und manchmal das andere. Und es gibt auch den Fall, und den sehen wir, glaube ich, gleich, ja genau, dass man nicht von n minus 1 zu n geht, indem man sagt, ich setze voraus, dass die Behauptung, die ich zeigen will, für n minus 1 schon stimmt, sondern man kann es auch so machen, dass man sagt, dass es für alle Kleinen schon gelten soll. Das werden wir gleich brauchen. Das heißt, es ist eine andere Formulierung des Induktionsprinzips, bei der man nicht nur den vorherigen Schritt anguckt und den benutzt, sondern alle davor. Und die Argumentation dafür, warum das als Beweisprinzip funktioniert, ist im Prinzip dieselbe, wie die, die wir ganz am Anfang der Vorlesung bewiesen haben. Und damals habe ich auch schon was zu diesen Varianten gesagt und das ein bisschen erklärt, aber das ist ja lange her. So, Induktionsanfang. Gucken wir mal, was ist denn die kleinste Zahl, für die wir irgendwas zeigen müssen? N kommt aus N0. Ach, das heißt, Grad 0 ist der kleinste, für den wir irgendwas tun müssen. Und was noch? Vielleicht ist es sinnvoll, auch nochmal zu gucken, was eigentlich mit M ist. Denn M kann ja größer sein oder kleiner als N oder genauso groß. Und der Fall, wo Q größeren Grad hat als P, ist ein bisschen komisch, oder? Wenn Q größeren Grad hat als P, dann kommt es mir unintuitiv vor, dass man dann P mit Rest durch Q teilt. Aber man darf es machen, es ist nicht verboten. Ich möchte da einen Kommentar zu Ihnen schreiben. Falls n echt größer als n ist, was können wir dann machen? Schmierzettel? Der Grad von Q ist jetzt größer als der Grad von P. Dann mache ich es einfach so. Ich schreibe P als Null. diesen Fall hier nicht mehr betrachte. Der ist nämlich ein bisschen komisch. Wenn ich jetzt anfange mit Induktion über N und mir immer noch Gedanken machen muss, was mit dem M eigentlich los ist und ob das nicht sonst wo abhauen könnte, dann macht es die Sache komplizierter. Also es ist viel einfacher, wenn ich weiß, dass M höchstens so groß ist wie N. Ab jetzt ist es das. Das ist wichtig, wenn wir jetzt anfangen, denn der Beginn der Induktion ist N gleich 0 und jetzt liefert uns das hier, dass dann M auch gleich 0 ist. Denn M ist ja auch eine natürliche Zahl oder 0 und ist kleiner gleich 0, also gleich. Wie sieht denn so ein Polynom vom Grad 0 aus? Da hat man nur das Absolutglied. Ja, genau. Wie sieht das aus?
Zum Beispiel 2.
Genau, einfach nur so eine Zahl. Zum Beispiel 2. Könnte diese Zahl auch 0 sein? Leute nicken, Leute stellen den Kopf. Sehr spannend. 0 ist ein konstantes Polynom. Aber ist es auch ein konstantes Polynom vom Grad 0? Nein, genau, dann ist ja das Nullpolynom. Das hat gerade nämlich unendlich. Ja, da muss man echt aufpassen. Deswegen freue ich mich, danke an die, die ehrlich genickt haben und jetzt merken, dass sie sich geirrt haben. Dadurch lernen wir ja, dadurch, dass wir falsch sind. Jetzt sind also P und Q konstant, aber nicht das Nullpolynom. Das ist wichtig, deswegen schreibe ich es hin. Vorsicht, es ist immer Vorsicht geboten, wenn gesagt wird, ein Polynom soll konstant sein, dann bitte immer gucken, steht da noch was oder könnte es auch das Nullpolynom sein. Und das ist deshalb wichtig, weil ich jetzt von Q, Q ist konstant und nicht das Nullpolynom, das heißt Q ist irgendein Körperelement, nicht 0. Und von Körperelementen, die nicht 0 sind, kann ich ein multiplikatives Inverses bilden. Das möchte ich jetzt benutzen. Und dann sind wir auch schon fertig. Das heißt, Q ist einfach sein eigenes Absolutglied, wie 0. Das ist nicht 0. Und es existiert ein Inverses, wie 0, minus 1, in K. Und jetzt schreibe ich einfach hin, was S und T sind. Sind S, nämlich das konstante Polynom A0 mal die 0 Nullpolynom, so sind wir fertig. Schreiben wir einmal kurz hin. Und zwar fange ich auf der rechten Seite an. S mal Q plus T. S mal Q plus T ist dann S, also A0 mal D0 minus 1 mal Q. Q ist dasselbe wie D0 plus T. Naja, hier kürzen sich W0 minus 1 und D0 weg. Also kommt mal A0 raus. Plus T ist das Nullpolynom, also gar nichts. Und A0 ist P fertig. Dann kommt jetzt der Induktionsschritt. Und da wir jetzt den Fall N gleich null erledigt haben, darf jetzt N mindestens 1 sein. Und wir setzen voraus, dass das, was wir da zeigen wollen, nämlich diese Zerlegung da, die so mit Rest, dass das funktioniert für alle Polynome, die aus dem gleichen Polynomring kommen und deren Grad höchstens ein kleiner ist. Also höchstens n minus 1. Und ich werde Ihnen auch die Stelle zeigen, an der wichtig ist, dass man sagt höchstens n minus 1 und wo sehr theoretisch passieren könnte, erstmal, dass der Grad auch noch kleiner wird und deswegen muss man die Voraussetzungen machen. Also n minus 1 und sage der Satz, also Satz 5, richtig. Für alle Polynome, und da meine ich jetzt anstelle von P, die höchstens gerade der minus 1 haben. Das war auch Thema im Workshop. Wie überlegt man sich, wie die Induktionsvoraussetzung, also dieser erste Teil im Induktionsschritt, ordentlich formuliert ist und wie man die braucht, sodass man die dann später auch gut verwenden kann. Gut, wir haben N die ganze Zeit. Jetzt arbeiten wir damit weiter und naja, wir haben doch immer noch das Q, wir haben immer noch einen Leitkoeffizienten, dm, und Leitkoeffizienten sind nach Definition nicht null. Also können wir doch diesen Trick, dass wir das multiplikative Inverse hernehmen und dann damit rumbasteln, einfach nochmal benutzen. Und das ist der Plan. Da dm nicht null ist, existiert das Inverse dm minus 1 und wir basteln jetzt los. Ich muss kurz gucken, wie ich das genannt habe. Genau. Und wir basteln. C ist definiert als Leitkoeffizient von P, der hieß an, mal dieses Inverse, bm minus 1. Und Sie werden gleich sehen, wenn ich losrechne, warum ich das so mache. Da kürzen sich dann irgendwie Sachen weg, das ist ganz witzig. So, das ist ein Körperelement, sodass ich das also auch benutzen kann als Koeffizient für ein Polynom aus Kx. Und jetzt berechne ich P-Schlange. P-Schlange ist definiert als folgendes Polynom. P, das ursprüngliche P vom Anfang, minus C mal x hoch n minus m mal Q. So, komisches neues Polynom. Schauen wir uns das näher an. Vorher möchte ich aber irgendwie besprechen, warum das sinnvoll ist, was da steht. P ist ein Polynom, alles klar. C ist ein Körperelement, alles klar. X hoch n minus m, ergibt das Sinn? Naja, n ist mindestens so groß wie m, das heißt, das hier ist mindestens 0 und deswegen ergibt es Sinn. Also negative Exponenten bei x kennen wir nicht, wissen wir nicht, was da los ist, deswegen müssen wir da immer einmal hingucken, wenn wir sowas machen. Mal Q ergibt auch Sinn, das heißt, hier landen wir wieder im Polynomring Kx und jetzt gucken wir mal, wie das Ding aussieht. Naja, da haben wir dann P minus und wir müssen in Gedanken einfach mal, rufen wir einen Schmierzettel, anfangen, das auszurechnen. Das heißt, ich schreibe jetzt mal den Anfang von Q hin und dann folgen Sie mir hoffentlich gedanklich und sehen dann, wie das läuft. Q sah doch so aus, bm mal x hoch m und so weiter bis hin zu b0. Was passiert also hier vorne? Im ersten Term habe ich c mal x hoch n minus m mal, ich nehme das Gleichheitszeichen weg, ich gucke nur den ersten Term an, mal x hoch m. So, c war an mal bm hoch minus 1. X hoch n minus m, lasse ich da einfach stehen. Bm, x hoch m. Und jetzt sehe ich, dass da ganz viel Zeug sich zusammenpassen lässt. Bm hoch minus 1 und bm kürzen sich weg. X hoch n minus m mal x hoch m ergibt x hoch n. Und dann bleibt vorne noch a n stehen. Das heißt, ich habe hier plötzlich diesen ersten Term stehen vom Polynom p. Schreibe ich hin. Minus. Ja, und jetzt habe ich hier nicht weitergerechnet, aber das mache ich auch nicht, weil es nämlich jetzt hässlich wird. Und da kürzt sich nicht mehr alles so schön weg. Deswegen schreibe ich jetzt den nächsten Term einfach hin, akzeptiere, dass der so aussieht, wie er aussieht, und mache dann so ein Pünktchen. C mal x hoch n minus m mal bm minus 1 mal x hoch n minus 1. Das ist nämlich der nächste Term, der aus Q kommt. Bla bla bla. Und am Ende habe ich da stehen, glaube ich, C mal x hoch n minus m mal, was ist das letzte Stückchen von Q, b. So. Mehr brauche ich auch nicht. Denn wenn wir jetzt draufstarren, dann sehen wir, dass hier vorne sich dieser erste Term aus p, a n x hoch n, weghebt mit diesem a n x hoch n hier, da steht ein Minus davor, sodass also das Polynom, das rauskommt, wir gucken mal nach, hier n minus m plus n minus 1 heißt, dass wir da x hoch n minus 1 stehen haben, also etwas, wo, also ein Term, der, wenn er wirklich dasteht, also wenn der Koeffizient von 0 verschieden ist, einen Beitrag liefert zum Grad von n minus 1 und danach wird es kleiner. Das Polynom, das da rauskommt, hat also höchstens Grad n minus 1, je nachdem, ob hier der Koeffizient insgesamt 0 ist oder nicht, das wissen wir ja nicht. das ist die Stelle, an der wir nicht wissen, ob das, was rauskommt, Grad n minus 1 oder noch kleineren hat. Aber auf jeden Fall hat die Schlange höchstens Grad n minus 1. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Grad von der Schlange ist kleiner Grad n minus 1. Heißt also, dass ich darauf jetzt anwenden kann, was da oben in der Voraussetzung steht. P Schlange ist ein Polynom aus den gleichen Polynomringen. Das kann ich jetzt mit Rest durch Q teilen und kann dann mal hinschreiben, was da so rauskommt. Funktion sein S Schlange. Und S und S Schlange unterscheiden sich auch nur um einen kleinen Term. Das schreibe ich hier gleich auf. Und dann haben wir es geschafft. Dazu wische ich nochmal. So, teilen wir fest. Wichtiges Resultat wird später dazu führen, dass wir was über Nullstellen aussagen können. Und da wir noch ein paar Minuten haben, möchte ich Ihnen einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, was jetzt als nächstes passiert. Als nächstes setzen wir nämlich Sachen in Polynome ein. Das ist jetzt auch definiert. Jetzt, wo wir wissen, wie man mit Polynomen arbeitet, kann man sich also wir haben so ein Polynom und jetzt kann man überall da, wo dieses x steht, und wir erinnern uns, x war so eine besondere Folge, da kann man jetzt stattdessen etwas anderes einsetzen und dann damit rechnen und dann kommt irgendwas raus. Und je nachdem, wo das herkommt, was wir einsetzen, kommt dann ein entsprechend wohl definiertes Objekt raus. Vorsicht! Um etwas in ein Polynom einsetzen zu können, müssen alle Rechenoperationen, die man danach machen muss, definiert sein. Das heißt also, wenn ich da was einsetze, dann muss es möglich sein, von diesem Element Potenzen in irgendeiner Form auszurechnen. Denn das könnte ja sein, dass da sowas wie x² steht. Es muss möglich sein, mit den Koeffizienten des Polynoms zu multiplizieren. Das muss irgendwie definiert sein, was das ist. Und deswegen kommt hier diese Voraussetzung, die ich E nenne, E die einsetzen. Ich habe hier einen Ring mit 1 Element, der Ring heißt M. Der enthält irgendwie einen Körper K. Zum Beispiel könnte es sein, dass M der Ring der komplexen Zahlen ist und dieser Körper K, der da drin liegt, ist der Körper der reellen Zahlen. Das ist ein typisches Beispiel. Oder eine andere Möglichkeit ist, dass der Körper da gar nicht drin liegt, aber dass es erlaubt ist, mit Elementen aus diesem Körper zu multiplizieren. So wie zum Beispiel bei einer Skalarmultiplikation. Es könnte also auch ein Matrizenring sein. Die Matrizen sind über einen Körper K definiert. Matrizen kann ich potenzieren, das geht, ich kann die mit sich selber multiplizieren und ich kann sie von links mit einem Körperelement multiplizieren, sodass also auch da erfüllt wäre, was hier steht. Und genau darum geht es mir. Ich möchte quasi möglichst viel Flexibilität haben für das, was erlaubt ist, und es nicht zu sehr einschränken. Ich möchte möglichst viel sinnvolle Polynome einsetzen. Das ist diese Voraussetzung E. Und dann definiere ich einsetzen so, dass ich mir ein Polynom hernehme und überall da, wo x steht, ein Element A aus diesem Ring M einsetze. Das ist hier der Witz. Und da kommt dann irgendwas raus. Dadurch, dass das so definiert ist, dass ich also mit Elementen aus M multiplizieren kann und so, kommt ein Element dieses Rings M raus. Eine Möglichkeit ist, dass das, was rauskommt, ausgerechnet das Nullelement in diesem Ring ist. Und dann sagen wir, dass das eine Nullstelle ist. Auch das kommt dann gleich noch. Wichtig ist auch, was mit dem Einsetzen passiert, wenn das Polynom konstant ist. Wenn das Polynom konstant ist und nicht das Nullpolynom, dann kann ich da einsetzen, was ich will, aber es wird immer dieser konstante Wert rauskommen. Wenn das Polynom das Nullpolynom ist, ist egal, was ich einsetze und es kommt immer Null raus. Aber eben nicht das Nullpolynom, sondern das Nullelement in dem Ring, aus dem ich eingesetzt habe. Das ist wichtig. Wenn ich Matrizen einsetze und mein Polynom ist das Nullpolynom, dann ist das, was rauskommt, die Nullmatrix in dem entsprechenden Matrix. Und ich habe noch ein Beispiel für Sie, damit hören wir dann auch auf. In diesem Beispiel setze ich in das Polynom x² minus 2x minus 1 einfach mal haufenweise Zeug ein. Das ist ein reelles Polynom. Wir können da jetzt also ganz viel einsetzen. Hauptsache, man kann die Elemente potenzieren und man kann sie von links mit reellen Zahlen multiplizieren. Solange das definiert ist, kann ich da einsetzen. Und das machen wir jetzt ganz fröhlich. Ich setze 0 ein und kriege minus 1 raus. Ich setze minus 1 ein und kriege 2 raus. Und jetzt setze ich eine Matrix ein, nämlich die Matrix 1, minus 1, 2, 0. Und ich darf die einsetzen und das ist alles definiert, was da steht, weil ich alles, was in dem Polynom jetzt passiert, sinnvoll interpretieren kann mit dieser Matrix. Ich kann die Matrix quadrieren. Ich kann sie mit sich selbst multiplizieren. Kommt was Vernünftiges raus. Ich kann sie von links skalar multiplizieren mit der reellen Zahl 2. Kommt auch was Vernünftiges raus. Ich kann addieren und subtrahieren. Ist alles definiert für Matrizen. Und deswegen kommt hier wirklich was raus. Nämlich die Matrix minus 4, 1, minus 2, minus 3. Vorgeschmack auf das nächste Lemma. Wir werden zeigen, dass Einsetzen einen Homomorphismus definiert. Wir werden dann auch noch darauf zu sprechen kommen, was Nullstellen sind. Auch das hat natürlich mit Einsätzen zu tun. Und das werden wir aber, so wird wir nur schon einmal, was das Lemma sagt, aber das werden wir dann alles in der nächsten Woche besprechen, nach Ostern. Da gucken wir uns den Einsatzhomomorphismus an, Nullstellen. Und dann danach auch noch mehr Rechenregeln für Polynome, die aus Polynomringen über Körper kommen. Das heißt, das Thema beschäftigt uns. So, Dankeschön. Ich wünsche allen denen Ostern irgendwas bedeutet, aus religiösen Gründen oder warum auch immer, denen wünsche ich ein schönes Osterfest und allen anderen wünsche ich einfach ein schönes langes